Ihr neuen Konfirmanden, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was erlebt. Für euch war der Tag heute schon ein bisschen außergewöhnlich, weil wenn man eine Bibel geschenkt bekommt, dann ist das schon was Besonderes. Da kann man morgens um 10:30 schon sagen, Mensch, was ich heute schon alles erlebt habe an diesem Tag. Jetzt frage ich mal die Erwachsenen, wenn sie mal überlegen, wann haben sie zum letzten Mal so einen Tag gehabt, wo sie gesagt haben, Mensch, es ist noch früh morgens, kurz nach 9 oder so, aber ich habe schon mords viel erlebt. Was muss da passiert sein? Also, vielleicht sind sie aufgewacht und haben einen Traum, der sie beschäftigt, oder vielleicht sind sie schon früh rausgegangen mit dem Hund oder so, oder haben die Schönheit der Schöpfung genossen oder den Sonnenaufgang oder sowas. Oder beim Frühstück oder auf dem Weg in die Kirche ist irgendwas Außergewöhnliches passiert, vielleicht haben sie jemanden getroffen, was auch immer. Es gibt solche Tage, wo man schon früh morgens sagt, Mensch, ich habe schon mords was erlebt, in dem Tag steckt schon einiges drin. Es ist gerade mal kurz nach 9 Uhr. Als eine ganze Menge Menschen in Jerusalem genau das denkt. Da war schon einiges an Spektakel drin an diesem Tag, schon vor 9 Uhr. Deshalb eine kurze Rückblende, dass Sie mal sehen, was an diesem Tag schon vor 9 Uhr alles passiert ist. Was bisher geschah. Es wurde gefeiert, und zwar das Shavuot-Fest, das sogenannte Wochenfest. 7 Wochen nach dem Passafest feiert man das immer, jedes Jahr in Jerusalem. Und da ist was los. Man feiert die erste Ernte. Man feiert aber vor allem das Fest, das einen daran erinnert, dass Gott dem Volk Israel die Tora gegeben hat, die Gebote, damals am Berg Sinai. Das wird groß zelebriert, vor allem in Jerusalem. Insofern ist dieser Tag schon ein besonderer Frühmorgens, weil da dieses Fest ist. Auf der anderen Seite feiert man dieses Fest jedes Jahr, so wie Pfingsten, ist jetzt noch nicht ganz so außergewöhnlich. Aber es ist noch mehr passiert an diesem Tag. Was noch geschah? Früh am Morgen gab es dieses Brausen, dieser Wind, der da durchgezogen ist, durch den Raum, in dem die Jünger gesessen sind. Und da kamen die Feuerzungen, die sich geteilt haben und auf die 12 Apostel verteilt haben. Und in verschiedenen Sprachen haben sie auf einmal das Evangelium verkündigt. Der Heilige Geist ist über sie gekommen, hat sie im wörtlichsten Sinne begeistert. Auch wenn draußen ein paar Leute standen und gesagt haben, Mensch, das sind ja alles nur Betrunkene. So früh am Morgen, vor 9 Uhr schon betrunken sein. Und noch was war außergewöhnlich an diesem Morgen, nämlich Petrus predigt. Petrus, der Mann, der noch 50 Tage vorher Jesus verleugnet hat, nachts, der 3-mal gesagt hat, dass er ihn nicht kennt, der heulend weggerannt ist, der in Häufeln elend war, ein Versager war, ein Feigling, der sich verängstigt mit den anderen Jüngern eingeschlossen hat in das Kämmerlein, der steht jetzt hier auf der Straße und predigt mutig. Obwohl auch 50 Tage später für diese Gruppe, die an den auferstandenen Jesus Christus glaubt, die Lage überhaupt nicht weniger bedrohlich geworden ist. Die oberen Juden und auch die Römer, die wollen diese kleine religiöse Gruppe, die da entsteht, am besten sofort wieder aus der Welt verbannen. Aber Petrus zieht sich diesmal nicht zurück, sondern er steht hin, mitten in die Stadt in Jerusalem und predigt das Wort von der Auferstehung Jesu. Er verkündigt den auferstandenen Jesus. Er kritisiert sogar die Juden und ihre Religion, seine eigene Religion. Er sagt es mutig und ohne Angst, dass sie mitschuld sind am Tod Jesu, weil sie das zugelassen haben. Warum kann der Petrus das auf einmal machen an diesem Morgen? Er kann es tun, weil der Heilige Geist in ihm wirkt. Weil der Geist, der an diesem Morgen auf ihn gekommen ist, ihn verändert hat. Und das heißt jetzt nicht, dass Petrus auf einmal um 9 Uhr morgens zu einem brillanten Redner geworden ist, der mit einer feinen Rhetorik verzaubert. Das wahrscheinlich nicht. Er hat sich einfach nur den Geist angenommen und hat den Geist wirken lassen durch sich. Er hat einfach erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, wie er es erlebt hat. Und dann hat der Heilige Geist durch seine Worte etwas bewirkt. Bei denen, die ihm zugehört haben. Bei denen, die eben nicht gesagt haben, das ist ein Betrunkener. Bei denen, die hingehört haben, hat der Heilige Geist was bewirkt. Das ist unser Predigttext. Was der Heilige Geist durch die Predigt von Petrus bewirkt hat. Und die Jael liest uns jetzt aus dieser neuen Lebenübersetzung, aus der Konfibibel, diesen Text vor, Apostelgeschichte 2, 31 bis 41. Und wenn ihr wollt, dürft ihr das in eurer Bibel auch gleich mit aufschlagen, da wo der Bändel ist.
Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen wurden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte die Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen.
Noch einer?
Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet.
Genau, vielen Dank, Jael. Die Leute reagieren auf die Predigt von Petrus und es fängt an mit: Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Vielleicht sagen sie das manchmal auch: Ach, mir ist was zu Herzen gegangen. Oder: Ja, ich habe was, mein Herz hat was erreicht. Wir haben dann im Kopf, dass es irgendwie was Angenehmes ist, dass man ergriffen ist. Aber damals war das was Radikaleres, was die Menschen in ihrem Herz bewegt hat. Es hat ihnen, diese Predigt von Petrus hat ihnen wie ins Herz gestochen. Das war ein Schmerz, den sie da erlebt haben. Denn sie haben gemerkt, wir sind mit betroffen. Der Heilige Geist hat es in ihnen bewirkt, dass sie erstmal einen Schmerz haben, der sie ins Herz trifft. Das finde ich schon ein bisschen verrückt an diesem Pfingstmorgen. Dass der Heilige Geist auf so unterschiedliche Art und Weise in den Menschen wirkt. Im Petrus bewirkt er, dass er mutig ist und dass er hinsteht und dass er sich was traut und diese Predigt hält. Und in den Hörern bewirkt er, dass sie erstmal betroffen sind. Richtig, fast schon das Herz zerstört ist. Auf ganz unterschiedliche Art wirkt der Heilige Geist. Und er bringt sie dann zu dieser Frage und deshalb betrifft er auch, nimmt er ihr Herz so in Gefangenschaft, weil sie nämlich zu dieser Frage kommen: Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, was Ihnen heute am Pfingstsonntagmorgen lieber wäre, wie der Heilige Geist Ihnen am liebsten begegnen sollte. Also wenn Sie nachher rausgehen und plötzlich eine andere Sprache sprechen, dann könnte es sein, dass der Heilige Geist Ihnen die Aufgabe gibt, das Evangelium in dieser Sprache zu verkündigen. Weiß nicht, ob Sie sich das überhaupt wünschen. Wünscht man sich vielleicht gar nicht so arg. Oder würden Sie sich eher so eine Feuerflamme auf dem Kopf wünschen, dass jeder sieht, dass Sie vom Heiligen Geist ergriffen sind? Oder vielleicht erreicht Sie der Heilige Geist auch so wie diese Predigthörer in Jerusalem, dass Sie rausgehen mit dieser Frage, mit ergriffenem Herzen, und dass Sie rausgehen mit dieser Frage: Was sollen wir denn dann tun, Petrus? Was sollen wir tun? Petrus hat eine Antwort auf diese Frage und das ist der Vers, den ich in der Predigt angucken will. Eigentlich nur diesen einen Vers. Kehrt euch ab, sagt er ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist seine Antwort auf die Frage: Was sollen wir denn tun? Ich nenne diesen Vers die Sonnenblumentheorie. Muss ich Ihnen jetzt ein bisschen erklären, wie ich da drauf komme. Ist so ein bisschen so ein Gedanke von mir. Ich hätte eigentlich gerne eine Sonnenblume mitgebracht, aber leider wachsen die noch nicht. Aber in den nächsten Wochen werden die ja Ihnen dann überall begegnen. Dann können Sie sich daran erinnern, was die Sonnenblume mit diesem Bibeltext zu tun hat. Also ich erkläre euch, wie ich das meine. Petrus sagt: Wendet euch Gott zu. Das Besondere an einer Sonnenblume ist ja das, dass sie sich der Sonne zuwendet. Wenn eine Sonnenblume den Kopf einfach hängen lassen würde, dann wird sie mit der Zeit eingehen oder wird auf jeden Fall die Kraft verlieren. Wenn eine Sonnenblume sich entscheiden würde, ich gucke weg von der Sonne, in die andere Richtung, dann wird sie auch schwach werden. Wenn sie sich aber der Sonne zuwendet, dann kriegt sie Kraft und dann lebt sie auf. Und das, obwohl die Sonne so weit weg ist. Die Sonne ist über tausende von Kilometern sind da zwischen ihr, dieser Blume und der Sonne. Und trotzdem ist sie nicht zu weit weg, weil sie ihre Strahlen auf die Erde schickt, bis hin zur Blume. Die Sonne gibt einen Teil von sich selber her, schickt sich selber bis als Strahl bis nach Meidelstetten oder Bernloch oder in ihren Garten, wenn sie da eine Sonnenblume stehen haben. Und so macht sie Leben möglich, die Sonne. Weil die Wärme und das Licht von der Sonne ankommen, obwohl die Sonne weit weg ist. Ich glaube, in unserem Glauben ist es ganz ähnlich. Gott ist auch weit weg von uns manchmal, aber nicht zu weit weg. Er schickt uns einen Teil von sich selbst. Er schickt uns seinen Geist und der ist nichts anderes als Gott selbst. Er kommt uns ganz nah, bis hinein, mitten hinein in unser Leben, so dass wir ihn spüren dürfen, dass wir immer daran erinnert werden, dass er bei uns ist, dass wir ihn in uns haben, geschenkt. Eine Gabe, die wir empfangen und annehmen können. So wie die Blume das, was der Strahl von der Sonne mitbringt, in sich aufnehmen kann. Das ist schon mal der Anfang von meiner Sonnenblumentheorie. Dass der Petrus sagt, wendet euch Gott zu. Vielleicht so ein bisschen wie bei einer Sonnenblume. So kann man sich's vorstellen. Weil man dann das eben empfängt, was man von Gott bekommt. Und jetzt macht der Petrus aber was ganz Interessantes. Das gab's vorher noch nicht. Nämlich, er verbindet in Apostelgeschichte 2,38 in diesem Vers den Geist mit der Taufe. Das, dass der Geist zu uns kommt, hat was mit der Taufe zu tun. Das ist wirklich spannend, weil an anderen Stellen wird es unterschieden in der Bibel. Also es gibt ja vorher auch schon Taufen. Johannes der Täufer hat getauft im Jordan, der Petrus ist selber getauft worden. Und da ruft der Johannes der Täufer genau das Gleiche, was der Petrus jetzt aussagt. Wendet euch Gott zu, tut Buße, sagt er da, zu jedem Einzelnen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Genau wie Petrus. Petrus hat es vielleicht noch im Ohr von seiner eigenen Taufe. Und er hat sein Leben darauf aufgebaut, auf diese Hinwendung zu Gott. Aber der Johannes hat bei der Taufe im Jordan auch gesagt, es kommt einer nach mir und der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das sind Taufe im Wasser im Jordan und Taufe durch den Heiligen Geist noch zwei unterschiedliche Dinge. Der Johannes trennt es voneinander. Und jetzt kommt am Pfingstmorgen der Petrus und sagt zum ersten Mal, beides hat was miteinander zu tun. Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und es ist ein Versprechen, das er gibt. Wer sich auf den Namen Jesu taufen lässt, der kommt, bekommt den Heiligen Geist. Er kriegt ihn nicht vielleicht oder er kriegt ihn auch nicht, wenn er Glück hat. Oder er kriegt ihn, da steht auch nicht, nachdem ihr den Geist empfangen habt, dürft ihr euch dann auch taufen lassen. Es ist einfach eine Zusage, ein Versprechen, was Gott uns gibt. Gott schickt seinen Geist zu dem, der im Wasser der Taufe auf den Namen Jesu steht. Und diese Verbindung ist ganz, ganz wertvoll. Im Sinne meiner Sonnenblumentheorie heißt es Folgendes, dass wir uns, so wie eine Sonnenblume, auf unsere Taufe besinnen können, dass wir uns daran erinnern können, dass wir im Wasser stehen, das Jesus in unser Leben gibt. Dass wir uns daraus speisen aus unserem Leben, aus unserer Taufe. Und gleichzeitig können wir uns wie eine Sonnenblume auf den Geist Gottes ausrichten. Den Geist, den er uns ins Leben schickt. Natürlich könnte man als Getaufter auch sagen, na, ich habe jetzt mal die Verbindung zum Wasser. Ich habe ja die Sonne, brauche doch kein Wasser mehr. Dann würde die Sonnenblume ziemlich schnell eingehen. Sie würde nicht mehr lang leben, zumindest nicht länger als das Leben, das man hier in der Welt halt hat. Und dann vergammelt man. Man kann sich auch der Sonne verschließen oder in unserem Bild dem Geist. Eine Sonnenblume, wenn sie ihre Blütenblätter einklappt, kriegt sie nicht mehr viel von der Wärme ab, aber dann wächst auch nichts mehr groß. Es braucht beides. Es braucht die Verbindung zum Lebenswasser und es braucht die Ausrichtung auf Gott. Dort, wo das zusammenkommt, dort wächst Glaube. Und wo Glaube wächst, da wird das Leben stabil, so wie eine Sonnenblume stabil wird. Wisst ihr, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über die Sonnenblume. Wenn ich solche Sachen hier behaupte, muss ich ja auch ein bisschen was wissen. Und ich habe dabei gelernt, als ich das nachgelesen habe, dass eine Sonnenblume, warum kann die überhaupt ihren Kopf drehen? Also sie hatte keine Muskeln irgendwie, wie wir im Hals oder so, das hat die ja nicht. Warum kann eine Sonnenblume überhaupt sich drehen? Das hat mit dem Wachstum zu tun. Eine Sonnenblume kann sich ausrichten, weil sie auf der einen Seite schneller wächst wie auf der anderen Seite. Und das jeden Tag. Das heißt, solange die Sonnenblume wächst, solange kann sie ihren Kopf drehen, oder den Kopf kann sie ausrichten auf die Sonne. Wenn die Sonnenblume nicht mehr wächst, dann dreht sich auch kein Kopf mehr. Es braucht das Wachstum. Ohne Wachstum klappt es nicht mit dem Wenden, mit dem Ausrichten auf die Sonne. Und ich denke, das ist ein Bild, das auch für unser geistliches Leben ganz gut passt. Damit wir uns immer wieder Gott zuwenden können, braucht es geistliches Wachstum. Da braucht es das, was entsteht, wenn das Zusammenspiel von Wasser und Wärme, von Taufe und Geist, von Vergebung und von Gottes Kraft. Wenn wir anfangen würden, auf die Vergebung Jesu nicht mehr so viel Wert zu legen, oder wenn wir meinen, wir können auch ohne den Heiligen Geist in unserem Leben ganz gut klarkommen, dann erlahmt unser geistliches Wachstum. Und dann klappt es auch nicht mehr so richtig mit dem Ausrichten auf Gott, mit dem Hinwenden. Vielleicht versteht ihr, warum ich das Bild nehme, um das klar zu machen, warum das mir so wichtig ist, diese Verbindung, die Petrus da macht. In unserem geistlichen Leben ist es eben wertvoll, dass wir aus der Vergebung leben dürfen, aus der Taufe. Dass wir uns bei jeder Taufe wieder daran erinnern, dass uns das auch zugesagt ist, diese Vergebung Jesu Christi. Und in unserem geistlichen Leben ist es aber auch wichtig, dass wir den Heiligen Geist an uns ranlassen, ihn in uns wirken lassen. Denn dann, wo beides zusammenkommt, da gibt es so eine Art geistliche Photosynthese. da wächst Glaube. Da entsteht was. Da entsteht das, was es uns möglich macht, uns immer wieder im Leben Gott zuzuwenden. Deshalb ist es so wichtig, nach der Taufe eben auch in die Kinderkirche zu gehen oder im Konfirmandenunterricht zu lernen, dass man dort sich ausrichtet auf Gott. Wendet euch Gott zu, das sagt der Petrus ganz am Anfang und erklärt dann quasi, was es dazu braucht. Wenn man das in der Lutherbibel lesen würde, heißt es, tut Buße. Da unten stehen an der Tür stehen 95 Thesen und wenn sie die erste Mal lesen, dann heißt es genau das Gleiche. Tut Buße, schreibt der Martin Luther, und zwar euer ganzes Leben lang. Das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern das muss man jeden Tag wieder tun, sich hinwenden zu Gott. Das ist eine Aufgabe, die uns jeden Tag neu gestellt ist. Da hat der Luther recht, finde ich. Man muss sich jeden Tag wieder neu Gott zuwenden. Aber manchmal ist es überhaupt nicht so einfach. Manchmal gibt es Zeiten, wo man, obwohl man im Glauben steht und obwohl der Geist Gottes uns die Kraft ins Leben legen will, dass es trotzdem schwer fällt, sich Gott zuzuwenden. Manchmal ist einem zumute, es wäre besser, sich von Gott abzuwenden, weil man sich dann vielleicht einiges erspart. Zum Beispiel, wie man mit unerhörten Gebeten umgeht oder mit enttäuschten Hoffnungen oder dass man ständig selber ein schlechtes Gewissen bekommt. Das kann dazu führen, dass man denkt, man sollte sich besser von Gott abwenden. Oder manchmal gibt es auch Zeiten, wo man Gott einfach nicht entdeckt, wo man ihn nicht sieht, wo man nichts spürt von seiner Wärme, wo sich Gott verborgen hält, wo es dunkel wird im Leben. Was machen Sonnenblumen eigentlich nachts? Haben Sie sich das mal überlegt? Was machen Sonnenblumen eigentlich nachts? Was denken Sie denn, was Sonnenblumen nachts machen? Sie bleiben, wie sie am Abend waren. Das wäre eigentlich logisch, gell? Eine Biologin in den USA, Stacey Harmer, hat es auch interessiert. Die hat diese Frage gestellt und sie hat herausgefunden, dass die Sonnenblumen nicht erst am nächsten Morgen sich dann schlagartig wieder Richtung Osten wenden, wo die Sonne aufgeht, sondern schon in der Nacht drehen die sich langsam Richtung Osten hin, dass sie morgens, wenn die Sonne aufgeht, schon richtig ausgerichtet sind. Es ist höchst erstaunlich, warum die Blumen das machen. Es kann nicht an der Sonne liegen, denn die Sonne ist nachts nicht da. Die Sonnenblumen reagieren nicht erst auf das, was die Sonne ihnen schickt, sondern sie haben sowas wie einen Rhythmus in sich drin, dass sie sich schon im Dunkeln auf das vorbereiten, auf das Licht vorbereiten, das am nächsten Morgen am Osten wieder aufleuchten wird. Faszinierend finde ich diese Sonnenblumen. Die haben sowas wie einen 24-Stunden-Rhythmus eingeprägt. Wenn Sie jetzt gerade in Ihrem Leben eine dunkle Zeit haben, dann kann der Glaube Ihnen möglich machen, dass Sie sich in dieser dunklen Zeit schon in die Richtung wenden, wo Sie wissen, dass Gottes Licht wieder aufgehen wird. Einfach weil es Gewohnheit ist, weil es in Ihnen drin ist. Wendet euch Gott zu, sagt der Petrus, und das gilt auch für die Nacht. Es gilt auch für die dunklen Zeiten, auch wenn man Gott gerade nicht so spürt, wenn man sein Leuchten nicht entdecken kann. Petrus hat es selber ja auch so erlebt. In der dunklen Zeit hat er sich trotzdem auf Gott ausgerichtet. Trotz seinem Versagen, seiner Enttäuschung, seiner Angst zusammen mit den Jüngern hat er auf den Geist gewartet, der ihm versprochen worden ist. Und er war bereit, als der Geist ausgegossen worden ist. Unsere Biologin, die Stacey Harmer, die hat sich mal einen Spaß gemacht und hat nachts Sonnenblumen, die in Blumentöpfen eingetopft waren, einfach rumgedreht. Um die Hälfte. Und hat mal geguckt, was Sonnenblumen dann so machen. Und in den ersten paar Tagen waren die Sonnenblumen tatsächlich ein bisschen verwirrt mit dem Drehen. Also es war nicht so eindeutig, weil sie eben nicht von der Sonne gesteuert werden, sondern weil sie gedacht haben, sie müssen sich wieder in die richtige Richtung drehen. Aber ein paar Tage später haben sie sich dann wieder auf die Sonne, auf den tatsächlichen Sonnenrhythmus eingestellt. Es ist faszinierend, wie die das Intus haben, diese Sonnenblumen. Ich glaube, manchmal kann es uns helfen, gerade in den dunklen Zeiten, dass wir Erfahrungen haben, auch dann, wenn manches durcheinander geht, dass wir Rituale haben, die uns im Glauben helfen, gerade dann, wenn wir Gott vielleicht nicht so bewusst erleben. Dann können uns die Rituale wieder darauf ausrichten, dass wir uns ihm zuwenden, dort, wo er uns entgegenkommen wird, dort, wo er über den Horizont kommen wird. Also die Sonnenblumentheorie, ganz wertvoll, weil diese Rituale und Gewohnheiten eben auch nachts gelten. So wie die Sonnenblumen auch nachts sich in die richtige Richtung wenden. Und ein letztes Merkmal habe ich noch, das möchte ich euch unbedingt noch mitgeben. Das gehört zu unserem Predigttext und zu meiner Sonnenblumentheorie eben auch mit dazu. Denn im Predigttext sagt Petrus ja im nächsten Vers, diese Zusage, dass der, wo getauft wird, auch den Heiligen Geist kriegt, die gilt auch euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden, gilt es. Wisst ihr, warum eigentlich Sonnenblumen ihren Kopf Richtung Sonne drehen, warum die das machen? Machen Sonnenblumen das, um im besonders schönen Sonnenlicht auch gut auszusehen? Machen sie nicht. Sie machen das auch nicht, weil ihnen die Wärme wohltuend in der Seele streichelt. So ähnlich wie man was im Glaubensleben sich auch nicht nur auf Gott ausrichtet, um im guten Licht dazustehen oder um von seiner Wärme gestreichelt zu werden. Die Sonnenblumen haben einen anderen Grund. Sonnenblumen wenden sich der Sonne zu, weil sie dann durch die Wärme, die sie aufnehmen, am nächsten Morgen der Ort sind, wo die Bienen hinfliegen. 5-mal mehr Bienen fliegen morgens, habe ich gelesen, auf eine Sonnenblume, die warm ist, als auf eine andere Blume, die ihren Kopf eben irgendwo anders hinhält und noch kalt ist. Es ist also ein Dienst quasi für die Bienen, dass die Sonnenblumen sich schon auf die Sonne ausrichten und schon früh wärmen. Zuwendung zu Gott in unserem Glaubensleben sollte eigentlich auch nicht nur Selbstzweck sein. Es sollte nicht nur eine geistliche Selbstbeweihräucherung sein. Wir wenden uns Gott nicht nur zu, dass es uns selber gut tut, sondern auch, dass wir anderen damit dienen. Und das tun wir dann ganz automatisch, wenn wir uns Gott zuwenden. Wenn die Wärme Gottes in uns, wenn wir sie aufnehmen und sie ausstrahlen von uns, dann wird sich das auf andere auswirken. Gerade auf unsere Kinder vielleicht, auf die Enkel, auf die Menschen, die einem begegnen. Da werden Früchte entstehen aus diesen Begegnungen. Dass andere etwas entdecken von der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb, sagt Petrus, sollen wir uns Gott zuwenden. Am Pfingsttag hat er sich Gott zugewendet, Petrus selber. Und das, was er gesagt hat, hat die Menschen erst mal angegriffen. Aber dann hat es dazu geführt, dass sich 3000 haben taufen lassen. Dass sie teilnehmen am Abendmahl, am Gebet und dass sie zur Gemeinschaft gehören. Einfach nur, weil Petrus den Geist Gottes in sich hat wirken lassen. Das war nicht nur für sich selber, das hat er für die anderen gemacht. Und das ist mein Wunsch auch für uns in unseren Gemeinden. Dort, wo der Geist Gottes in uns kommt, dort geschieht Großes in uns selber, aber eben dann auch für andere. Da gibt es Begegnungen, aus denen Früchte entstehen werden. Das Leben aus der Taufe, zusammen mit der Hinwendung zu Gott und durch seinen Geist der Dienst für andere, das macht das Pfingstfest aus und das wünsche ich Ihnen für Ihr Pfingstfest. Amen.